Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, um bei dem letzten Abschnitt aus dem Leben der jungen Gemeinde in Jerusalem zu beginnen, sie glaubten so fest an die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft des Herrn, dass sie sich aller materiellen Dinge erledigten. Denn wozu brauchten sie sie noch? Sie wollten bereit sein, ihn zu empfangen. Die soziale Frage schien gelöst, aber im Hinblick auf das Kommende. Dass sie aber auch damals nur Menschen waren und auch Sünder unter ihnen waren, das beweist die Geschichte von Ananias und Sapphira, die sie in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel vielleicht zu Hause einmal nachlesen. Nachdem sich aber die Wiederkunft des Herrn verzögerte, mussten sich die Christen wohl oder übel in der Welt einrichten. Sie taten es nicht immer dem Evangelium gemäß und sie widerstanden nicht immer der Versuchung, es der Welt leicht zu tun. Ja, die Amtskirche selbst ist im Laufe der Geschichte oftmals der Faszination des Geldes und des Besitzes erlegen. Es waren und es werden auch heute immer nur wenige sein, denen das Charisma gegeben ist, auf alles zu verzichten und total arm zu werden, um Christi willen. Wem aber dieses Charisma gegeben ist, wer aber diesen Anruf Gottes bekommt, der muss ihm folgen, denn nur so könnte er dann für sich sein Heil wirken. Das Zweite, wir sprachen am vorigen Sonntag von der Nivellierung zwischen Reich und Arm, der Beseitigung des Gegensatzes über weite Strecken, mindestens in Mitteleuropa und Nordamerika. Wir sprachen von der großen Schicht der gut situierten und manchmal auch saturierten Bürger. Wir sprachen von denen, die vom Wirtschaftswunder profitieren oder was weiß ich wo sonst von. Wir müssten allerdings auch, um es klar zu sagen, von der Verschiebung der Einkommen und des Verdienstes und des Besitzes in Richtung auf den Lohnempfänger reden. Die armen Arbeiter, von denen noch die Enzykliken der Päpste sprechen konnten, in der Weise gibt es sie nicht mehr. Fahren Sie mit dem Eisenbahn von Köln nach Düsseldorf, dann kommen Sie am Bayerwerk in Leverkusen vorbei. Schauen Sie links aus Ihrem Coupé-Fenster heraus und Sie sehen eine unzählbare Menge von Autos. Sie gehören alle den Arbeitern und Angestellten des Werkes. Verstehen Sie, missverstehen Sie mich bitte nicht. Das ist kein Werturteil, nur eine Feststellung. Ich gönne wirklich jedem das Auto, der es braucht, zu seinem Beruf, etwa auch zur Arbeit zu fahren. Davon ist gar keine Rede, dass hier ein negativer Akzent gesetzt werden soll. Es soll nur festgestellt werden, dass sich vieles im Lauf der 100 Jahre verschoben hat und die einfachen Begriffe kurzschlüssig. Der Arbeiter ist arm und der Bürger ist reich, nicht mehr gelten. Ich könnte im Gegensatz dazu viele Akademiker nennen, die arm sind. Zumal, wenn sie nach langem Studium zurückzahlen müssen und nur schwer ihre Position zunächst aufbauen können. Ich muss aber auch reden von der Verlagerung des Besitzes auf die Verbände, Interessengruppen. Der DGB ist heute im Besitz von Banken, von Kaufhäusern, von Druckereien, von Brauereien und was weiß ich sonst noch. Doch wohl nur durch die Mitgliedsbeiträge derer, die dem DGB angehören, nämlich der Arbeiter. Lassen Sie noch einmal Paul Gauthier zu Ihnen sprechen, auf Seite 53 seines Buches. In manchen Ländern haben die Lohnarbeiter eine sehr annehmbare Lage erreicht, dort nämlich, wo mächtige Gewerkschaften ihre Rechte schützen. Wenn sie genossenschaftlich organisiert sind, dann haben sie nichts mehr mit dem Proletariat zu tun. Diese Arbeiter haben durch ihren sozialen Aufstieg das heute sogenannte Unterproletariat hinter sich gelassen. Arbeiter, die zu einem hinreichend sicheren Wohlstand gelangt sind, eine ordentliche Wohnung, Kühlschrank, Fernsehapparat und Auto haben, vergessen oft ihre weniger wohlhabenden Kollegen. Ihr Herz verhärtet sich und ihr Gewissen wird eng. Sie sind die Reichen der heutigen Welt. Ich glaube, auch das müssen wir in unsere Betrachtung hineinnehmen, auch wenn es wieder einmal schockiert, auch wenn der es sagt, Paul Gauthier oder der Prediger, unter Umständen missverstanden wird. Wir leben in einer Zeit, in der es seit 20 Jahren keinen Streik mehr von Bedeutung gegeben hat in der Bundesrepublik. Der 1. Mai in meinen jungen Jahren und auch späteren Jahren noch der Tag des sozialistischen Aufmarsches, der Forderungen der Arbeiter an den Staat und an die Besitzenden, ist so leer geworden, dass es ihnen schwerfällt, denen, die feiern, an dem Tag eine Parole auszugeben und sie kaum noch damit rechnen können, dass die Arbeiter, die früher hinter den roten Fahnen hermarschierten, heute überhaupt noch kommen, sie fahren mit ihrem Auto heraus an dem Tage. Auch das nur eine Feststellung, meine ansässigen Christen, ich wiederhole es noch einmal, kein Werturteil, ein Zeichen, wie die Dinge, die Menschen und die Zeiten sich geändert haben. Das reine Wohlstandsdenken hat überhand genommen. Die Saturiertheit der Menschen auch in unserem Volke zeigt sich nicht nur an der wohlgenährten Gestalt, sondern auch an dem faul gewordenen Geiste. Das gilt für alle, ob Akademiker oder Arbeiter, soweit sie diesem Wohlstandsdenken verfallen sind. Man denkt in Interessenverbänden, und wer in etwa nur verfolgt hat, die letzten Wochen auch, bezüglich unserer Regierung des Bundestages, der ist ja fast erschreckt darüber, in welcher Weise man nun Wahlgeschenke austeilen will, Milliarden, glaube ich, zu wissen. Ich frage mich, wo ist denn da noch ein gesundes Denken? Keine Opposition mehr im Volke, weder politisch noch wirtschaftlich. Alle wollen sie das halten und vermehren, was da ist, das Materielle. Und wir stehen unter Umständen vor der Frage, was soll denn nun werden, wenn nun niemand mehr da ist, der den Finger erhebt, der den Mut hat, aus Verantwortung oppositionell sein zu müssen, wenn ihm schlicht und einfach sofort entgegengehalten wird, sie erleben das fast täglich in der Zeitung, der ist ein Kommunist. Der wird von Moskau oder Ost-Berlin bezahlt. Meine Damen und Herren, darf ich Sie so anreden? Ich bekomme keinen Pfennig von Moskau und auch keinen Pfennig von Ost-Berlin. Aber ich sage das, was zu sagen ist, weil es der Herr gesagt hat. Auch in einer Zeit, die es nicht gerne hört. In einer Zeit, die nicht erschreckt sein will, in einer Zeit, die weiter gut leben will. Der Verlass auf die harte D-Mark allein, der Verlass darauf, keine Experimente zu machen, der Verlass darauf, dass das alles so weiterläuft von selbst in aller Ruhe, könnte gefährlich werden. Das Dritte. Zwei Gefahren, die heute da sind, überall, nicht nur bei uns. Die Verabsolutierung der materiellen Werte. Ich nenne nur die Worte, meinethalben Schlagworte. Sie mögen sich dann selbst mit dem Inhalt füllen, wenn Sie nachdenken und noch nicht saturiert sind. Konsumpsychose, Sozialprestige, in Klammern, die Fernsehantenne ein Jahr eher auf dem Haus als der Fernsehapparat drinnen, weil dafür das Geld noch nicht da ist, aber ich muss doch nach außen zeigen, dass ich auch einen Fernsehapparat habe, obwohl ich ihn gar nicht habe. Der Konkurrenzkampf im Geschäftsleben, die Habsucht, die Hartherzigkeit. Die zweite große Gefahr, dass sich Geld und Macht miteinander verbinden. Da könnten wir im Lauf der Geschichte Beispiele am Markt aufführen, auch Beispiele wieder einmal im kirchlichen Raum. Ich nenne nur eins, auch wenn es manche nicht gerne hören. Am 4. Januar 1933 trafen sich im Hause des Bankiers von Schröder in Köln, Franz von Papen, im Auftrag von Hindenburg und Hitler. Dort wurde das Bündnis zwischen demjenigen, der die Macht haben wollte, und denen, die das Geld hatten, geschlossen. Und es hätte das Dritte Reich nicht sein können, wenn nicht dahinter gestanden wäre oder darunter gelegt worden wäre, das Fundament des Kapitals. Sie hören es heute nicht gerne, die Industriellen und Konzerne, die damals die Millionen gaben, damit er zur Macht kommen konnte. Und mit ihm zusammen die damaligen Schwarz-Weiß-Roten und Deutschnationalen, die meinten, sie könnten auf die Weise der verhassten Weimarer Republik den Garaus machen. Jawohl, man hat hier den Garaus gemacht, aber unter die vielen Menschen opfern. Und das blieb übrig, ein Trümmerfeld. Grausame Verbindung von Geld und Macht. Arm werden, meine andächtigen Christen, das heißt, bewusst verzichten auf das Engagement mit der Welt, mit ihren Mächten, mit Reichtum und Macht. Arm werden, das heißt, sich die innere Freiheit bewahren oder, falls man sie verloren hätte, sie zurückerwerben. Über den materiellen Dingen stehen, sich nicht von ihnen beherrschen lassen. Sich lösen aus dem allgemeinen Konformismus, auch auf die Gefahr hin, als Kommunist zu gelten. Süchtigkeit im Fernsehen, im Film, im Alkohol, im Nikotin, im Sexualismus, im Essen und im vergötterten Auto. Sich fernhalten davon. Das, was uns gegeben ist, annehmen als das, das wir dankbar verwalten dürfen und mit dem wir die höheren Güter pflegen und erhalten wollen. Sich lösen aus den Ketten der Habsucht, der Diktatur der Reklame, der Mode, der Psychose des Kaufens um jeden Preis, Kreditkäufe, des Sozialprestiges, denn letztlich gilt für all das auch das Wort der Bibel, das Jesus gesprochen hat, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Arm werden heißt schließlich ein Herz haben für die Armen. Abgeben können und abgeben wollen. Es ist erwiesen worden, dass sie bereit sind dazu. Die Christen, die Serier, die Katholischen, Brot für die Welt, die Evangelischen, Adrenia, Caritas und am nächsten Sonntag, wir hören es gleich, Südvietnam. Und die vielen Dinge, die geschehen, ohne dass einer es hört, an persönlicher materieller Hilfe, am persönlichen Einsatz, bei Kranken, bei Armen, in so vieler Not. Es gibt das auch heute noch, auch wenn es nicht im Vordergrund zu stehen scheint. Die Teilnahme an der Herrschaft Gottes verträgt kein beherrscht werden durch gottfremde Mächte. Ist es wirklich dasselbe Geld, das ein Großschieber auswirft, um ein Sektgelage zu veranstalten, das der Staat ausgibt, um damit zu repräsentieren, dass Betriebe ausgeben für die aufwendigen Empfänge für ihren Chef bei seinem 50. oder 60. oder 65. Geburtstag, ist dasselbe Geld jenes andere, das ein kleiner Beamter, ein Arbeiter, ein Angestellter spart, um das Studium seiner Kinder, die Ausbildung seiner Tochter zu ermöglichen? Oder ist es dasselbe Geld, das Sie sonntags ins Opferkörbchen legen, das eine Belegschaft sammelt für einen kranken Kollegen? Ist es dasselbe Geld, das irgendeiner von einem unpersönlichen Bankkonto abbucht, um eine Weihnachtsgratifikation zu geben? Ist dasselbe Geld, das einer aus seinem noch körperwarmen Portemonnaie nimmt, alles versteuertes Geld, um es anderen zu geben und selbst darauf persönlich zu verzichten? Dient das Geld des Opferkörbchens oder das im Hut im Betrieb gesammelt wird für den kranken Kollegen oder was für die Ausbildung der Kinder gebraucht wird, ist einem anderen Herrn als dem Gott im Mammon? Und ist das Geld nicht dadurch geheiligt und befreit von dem Schmutz, der an ihm klebt, seitdem es aus der Notendruckerei über mancherlei anständige und vielleicht auch unanständige Geschäfte in unsere Hand gekommen ist? Ist es nicht gereinigt, dieses armselige, schmutzige Papier, ist es nicht heilig geworden, weil hinter ihm die Liebe steht? Stellen wir, meine andächtigen Christen, so das schmutzige Geld in den Dienst und unterwerfen wir uns nicht seiner Herrschaft. Wir wollen keinen Götzen aus ihm machen, sondern einen Diener aus ihm machen. Denn es ist durchaus denkbar, dass unser Portemonnaie mehr mit dem Gottesreich zu tun hat als unser Gebetbuch. Wir sind, meine andächtigen Christen, wenn wir das jetzt in den 4 Predigten gehört haben, alle auf dem Wege. Gott erwartet von uns nicht heute oder morgen die letzte Vollendung, aber er erwartet von uns die klare Entscheidung auf das Ziel hin, dem wir zugehen. Er erwartet von uns die Loslösung von all dem, was uns hindert, in die Gottesherrschaft einzugehen. Es kann durchaus sein, dass wir als schwache, anfällige, anfechtbare Menschen auch hier und da versagen. Und wenn wir es erkennen und bereuen und uns bessern, dann ist der barmherzige Gott gnädig, lässt uns auch diese Schuld nach. Wer aber bei seinem Tode die Entscheidung nicht gefällt hätte und sich nicht bemüht hätte, diesen Weg zu gehen, dem gelte dann doch wohl das Wort des Herrn: Wehe euch, ihr Reichen, ihr habt schon euren Trost. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Wären wir aber auf dem Wege, als noch nicht vollendete, und so wird es ja doch wohl wahrscheinlich bei uns allen sein, und es träfe uns dann der Tod, dann, denke ich, erinnern wir uns des Wortes von Paul Gautier: Das Kriegsfeuer ist dazu da, geistlich arm zu machen. Denn was in unserer Lebenszeit versäumt oder nicht vollendet wurde, muss jenseits des Todes geschehen. Denn Gott kann in seiner Herrschaft nur solche zulassen, die arm geworden sind im Geiste, die jegliche Bindung an Geschöpfliches und Außergöttliches gelöst haben, die bereit waren, nur für ihn da zu sein, mit allem, was er ihnen an geistigen und materiellen Gaben gegeben hat. Da hier, so schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, sollten die, die etwas erwerben, so leben, als hätten sie nichts zu eigen. Und die mit der Welt verkehren, so, als verkehrten sie nicht mit ihr. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie ich schon vorigen Sonntag sagte, schließen wir mit der heutigen Predigt die Betrachtung über die Bergpredigt ab, legen eine Pause ein und so Gott will am 12. September fahren wir fort. An den übrigen Sonntagen werden dann Kurzpredigten sein.